Liebe Hörerinnen und Hörer von Herzlichem, wie stets am Mikrofon sind Konstanze Holthoff und Bernd Sternahl. Wir starten heute hier in unserer Dezember-Sendung mit weihnachtlicher Musik von Merle Haggard. Das aus gutem Grund, denn Bernd hat zwei Gäste mitgebracht, die sozusagen schon in den Startlöchern sitzen. So können sie sich anschließend auf ein interessantes, spannendes Gespräch mit einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler von der Technischen Universität Clausthal-Zellerfeld konzentrieren. Und sie können staunen und viel Neues erfahren, wenn die beiden sie in längst vergangene Zeiten entführen werden. Gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzlichem, ich begrüße Sie recht herzlich und wir streifen heute mal im Dezember nicht über die Harzer Weihnachtsmärkte, sondern es ist heute ein besonderes kleines Highlight, denn Bernd Sternahl hat zwei Gäste mitgebracht, die wir hier gerne herzlich begrüßen wollen. Einmal Dr. Carsten Braukmann. Recht schönen guten Tag, Herr Braukmann.
Guten Tag.
Ja, es heißt zwar immer Ladies First und recht schönen guten Tag. Frau Dr. Elge Gröning, beide von der TU Clausthal-Zellerfeld. Freue mich, dass Sie hier hergekommen sind und Sie beide widmen sich ja einer ganz besonderen Wissenschaft und zwar der Paläontologie oder einfach ausgedrückt die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter. Wie wurde Ihr Interesse denn an diesem Wissenszweig geweckt?
Das ging ganz früh los, indem man schon als Kind sich furchtbar für Tiere vor allen Dingen interessiert hat. Und ich habe als Weihnachtsgeschenk bekommen so drei Bücher von dem Burian. Der ist eigentlich sehr bekannt als Rekonstruktionsmaler ausgestorbener Tiere. Und die fand ich so toll, diese Bilder, und habe mich dann also da vertieft, was das denn für seltsame Geschöpfe seien, und habe auch versucht, das dann zu zeichnen, weil ich gerne male und zeichne. Und das lieferte so den Anlass dafür, sich näher damit zu beschäftigen. Und später dann habe ich nicht gleich ein Biologiestudium angehen können, aufgrund des Numerus Clausus damals. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe dort Paläontologie im Rahmen der Geowissenschaften studiert. Das ging dann auch, dann hat man also auch viel mit Tieren eben zu tun. Und dort habe ich dann Herrn Professor Braukmann auch getroffen, bei dem ich meine ersten Vorlesungen dann gehört habe. Ja, das macht immer unheimlich Spaß, sagen, was man für einen Beruf hat. Paläontologe, Paläo, was wird dann gefragt? Und an sich ist es ganz einfach. Sie haben es schon praktisch definiert. Das ist die Wissenschaft der vergangenen Lebewesen. Man beschäftigt sich also mit ausgestorbenen Organismen im weitesten Sinne. Und was man dabei vor allen Dingen lernen muss, ist, dass man also sehr in Raum und Zeit denken lernt, weil man beschäftigt sich ja mit der Entwicklungsgeschichte der Lebewesen von Beginn an. Und das ist ein sehr weit zurückliegender Beginn vor etwa 3,8 Milliarden Jahren.
Das ist ja eigentlich eine Zeit, die das normale Vorstellungsvermögen
übersteigt. Da brauchen wir gar nicht versuchen, uns das vorzustellen. Das geht gar nicht. Das ist einfach außerhalb unserer Wahrnehmung sozusagen. Und wir stellen immer gerne so Überbrückungskrücken her, wie man sich es vorstellen kann, indem beispielsweise Herr Braukmann so 4 Meter an der Tafel skizziert. Diese 4 Meter entsprechen so, sag ich mal, der Geschichte der Erde, also 4,5 Meter, 4,5 Milliarden Jahre etwa, seitdem gibt es die Erde. Und da trägt er dann akribisch in einzelnen Punkten ein die bedeutenden Ereignisse der Erdgeschichte. Und dann bekommt man mal einen realen Einblick über die Proportionen der einzelnen Erdzeitalter. Das ist also ganz interessant.
Da ist dann so 1 Million Jahre entspricht dann einem einzelnen Millimeter. Und das ist verschwindend gering. Und wenn wir dann die Harzgeschichte damit hineinziehen, dann ist das eigentlich nur noch der allerletzte Abschnitt. Das sind so etwa die letzten 40 bis 50 Zentimeter auf dieser Zeitleiste. Das ist also sehr, sehr wenig und da geht sehr viel vorher schon mit an Zeit ein, die wir gar nicht richtig überschauen können.
Gibt es denn auch immer wieder neue Forschungsergebnisse, die noch weiter in der Zeit zurück? Oder ist jetzt sozusagen das meiste ans Licht der Öffentlichkeit getreten, so wie man sich das heute vorstellt, Zeit vor Millionen, Milliarden von Jahren?
Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass es immer wieder Überraschungen gibt. Das haben wir selbst bei unseren eigenen Forschungen auch erlebt. Aber in diesem speziellen Fall wird es wahrscheinlich kaum noch ältere Lebensnachweise geben als etwa diese 3,85 Milliarden Jahre, die Frau Dr. Gröning eben schon angesprochen hat.
Das ist ja aber eigentlich, glaube ich, ein relativ junger Wissenschaftszweig, also ja. So das Ende 18. Jahrhundert, ja. Habe ich gelesen, dass die Menschen aufgrund ihrer Bautätigkeit gerade hier im Harz dann auf Skelette gestoßen sind und die manchmal weniger oder gut behandelt haben.
Ist ja noch später gekommen, die Paläontologie eigentlich als die Archäologie.
Ich sag mal, ohne Charles Darwin gäbe es keine Paläontologie. Der hat die Voraussetzungen dafür erst sozusagen in seinem großen Werk geschaffen. On the Origin of Species hat das geheißen, 1859 publiziert. Und darin hat er also die Grundlagen, sag ich mal, des Evolutionsgeschehens zum ersten Mal mit vielen, vielen Daten und Fakten untermauert dargestellt. Und erst seit diesem großen Werk, sag ich mal, betrachtet man Fossilien als das, was sie sind, als Überreste ausgestorbener Lebewesen, denn dass es die Tatsache des Aussterbens gibt und die Tatsache, dass neue Arten entstehen, das musste man erstmal belegen, das hat man früher überhaupt nicht geglaubt. Und also ich sag mal, vor 1859 hat man Fossilien also als Naturspiele im Gestein oder so etwas betrachtet, als alles Mögliche oder als Überreste der letzten Sündflut. Da gibt es ja also ganz herrliche Anekdoten, die man dann berichten kann, also wie Fossilien interpretiert worden sind. Das war sehr kurios. Und erst seitdem man also Darwin zugrunde legt, dass neue Arten entstehen können und alte verschwinden können. Und der Motor ist diese Lektion, seitdem das so anerkannt ist, seitdem gibt es das, die Paläontologie erst als Wissenschaft. Vorher waren das Kuriosa.
Gibt es die wohl in den USA fast gar nicht, was? Man sagt ja immer, ca. 75% der Amerikaner glauben nicht an Darwinismus.
Muss auch nicht dran glauben. Es ist eine Wissenschaft und damit eine Theorie. Und also seit 1859 sind 155 Jahre vergangen und seitdem haben Tausende von Wissenschaftlern Myriaden von Daten zusammengetragen, die Belege geliefert haben dafür, dass es die Evolution eben gibt. Und ohne das könnten wir unseren Beruf also gar nicht ausüben. Und viele Seitenzweige unserer Wissenschaft, da gibt es die Stratigraphie, nennt sich das. Das ist also die Unterteilung oder Untergliederung der Erdgeschichte in zeitliche Abschnitte. Und das kann nur gut geschehen mit Hilfe von Fossilien, weil bestimmte Faunen und Floren sind auf ganz bestimmte Erdzeitalter beschränkt nur vorgekommen und haben dann eben gewechselt und haben sich gewandelt. Und das ist so, sie werden also niemals Menschenfußstapfen neben Dinosauriertapfen finden, das gibt's nicht, die überschneiden sich nicht. Und das Wissen darum und die Kenntnisse darum, die sind also wichtig für unsere Erdgeschichtstabellen, die wir den Studenten vermitteln.
Es ist allerdings auch so, dass schon etwas vorher, vor Darwin, gewisse Fossilien zusammengetragen und auch wissenschaftlich bearbeitet worden sind, ohne sie in ihrem phylogenetischen oder Evolutionszusammenhang zu kennen und einordnen zu können. Und da ist gerade der Harz oder das Harzvorland von besonderer Bedeutung. Vor kurzem haben unsere Göttinger Kollegen und Freunde in ihren alten Aufsammlungen zum Beispiel Knochen wiedergefunden und Zähne, die bereits von Blumenbach, ich glaube ziemlich genau 1800 beschrieben worden sind, Knochen und Zähne vom Mammut- und Wollnashorn, die man später dann in Sibirien in besser erhaltenen Funden gefunden hat. Aber das hier ist das Typmaterial, auf das diese Definitionen dieser Tiere überhaupt zurückzuführen sind. Und das eben im Harzvorland.
Und das ist ja auch wahrscheinlich interessant, ja, wenn man jetzt so das Zeitalter sieht und stellt fest, dass es die Lebewesen in Sibirien gab und vielleicht auch eben im Harz oder in Afrika, wie das alles auch mit den einzelnen Kontinenten zusammenhängt.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den die Paläontologen auch betreiben müssen, nämlich die Verteilung und die heutige Verteilung der Lebewesen auf den einzelnen Kontinenten und Inseln und so weiter auch historisch deuten zu können, wie das zustande gekommen ist, dass eben in Nordamerika und in Sibirien elefantenartige Tiere gelebt haben, noch vor wenigen Millionen und Hunderttausenden Jahren. Das muss man eben erklären können und das tun eben die Paläontologen.
Was sind denn so von Ihnen beiden die Spezialgebiete? Hat sich da auch jemand den Fokus auf das, auf dieses gerichtet?
Das ist natürlich nötig, wenn man 3,8 oder 3,85 Milliarden Jahre altes Leben in sich aufnehmen will und studieren will, ist das entschieden zu viel. Wir können ja nicht mal das heutige Leben, alle Arten, die heute leben, überhaupt erfassen. Man muss sich spezialisieren. Und bei uns sind die Schwerpunkte einerseits jungpaläozoische Trilobiten, also Trilobiten, die kurz vor ihrem Aussterben der ganzen Gruppe gelebt haben, die auch hier im Harz und Harzvorland vorkommen. Und ein weiterer Schwerpunkt sind die allerältesten Insekten. Die haben wir zwar hier nicht direkt im Harz, aber durchaus im Ruhrgebiet in Deutschland kommt so etwas vor. Insektenreste, die mit zu den allerältesten komplett erhaltenen gehören. Und zusammen haben wir auch noch einen kleinen Schwerpunkt mit ausgewählten fossilen Wirbeltieren. Und der ganz besondere Schwerpunkt bei Frau Dr. Gröning ist derjenige, dass sie eben zusätzlich zu einer sehr guten Paläontologin auch noch eine ganz hervorragende Zeichnerin und Malerin ist und diese Tiere dann auch in ihren Lebensräumen rekonstruieren kann. Das ist einer unserer Hauptschwerpunkte überhaupt, die Rekonstruktion der Tiere, die wir eben wissenschaftlich entdeckt und beschrieben haben, dann auch noch in eine Zeichnung umzusetzen oder eben ausgehend davon eben über einen Präparator dann auch in dreidimensionale Exponate umzusetzen.
Dann wird es auch für das allgemeine Publikum so ein bisschen greifbarer, denke ich mir.
Wir haben in unserer Geosammlung oder in unserem Geomuseum der TU Clausthal zum Beispiel eben Modelle von den ältesten und größten Insekten, die je gelebt haben, so etwa vor 300 Millionen Jahren. Da ist zum Beispiel ein Modell, das zeigt in Originalgröße eine Flügelspannweite von über 70 Zentimetern. Das ist also ungeheuerlich groß. Sowas gibt es heute überhaupt nicht mehr.
Das ist schon beeindruckend. Wir hatten ja schon mal über das Geomuseum dort berichtet, nicht speziell über diese paläontologischen Ausstellungsstücke, aber wenn man diese Nachbildung dieser Insekten dort sieht, dann ist man schon beeindruckt und denen möchte man auch nicht irgendwo unbedingt begegnen.
Wir sagen unbedingt, wir möchten diese uralten Insekten, die sind also hochspannend und interessant und wir haben einen sehr begabten Präparator, Werner Kraus aus Aachen, der uns diese Modelle gefertigt hat. Und das sind also Einzelstücke, die also in monatelanger Arbeit entstanden sind. Und er hat uns auch ein bisschen berichtet, wie die hergestellt werden. Zum Beispiel haben die ganz furchtbar lange Schwanzfäden, so 40 Zentimeter lange Schwanzfäden. Und die sind alle beborstet, und hat er uns erzählt. Jede Borste hat er einzeln als Schweineborsten dann auf diesen Schwanzanhang draufgeklebt. Also da steckt eine ungeheuerliche Arbeit dahinter.
Sie forschen ja schon sehr lange auf diesem Gebiet. Haben Sie irgendein spektakuläres Erlebnis in Ihrer Erinnerung, wo Sie sagen, also das haben wir uns gar nicht so vorgestellt, dass das so sein könnte oder dass es das gibt oder dass wir das an dieser Stelle gefunden haben?
Das ist zum Beispiel die Ursache zu nennen, weshalb wir bei den fossilen Insekten angekommen sind. Ich war früher mal lange Zeit in einem Naturkundemuseum im Bergischen Land tätig und habe dann einmal im Monat eine Fossilsprechstunde abgehalten, wo die Besucher dann ankommen konnten und ihre Stücke dann vorlegen konnten. Und eines schönen Tages kam da jemand an aus der Umgebung, der dann einen fossilen Geißelskorpion und später dann eben ein recht vollständig erhaltenes von diesen ganz uralten Insekten, über 310 Millionen Jahre alt, mir auf den Tisch legte, die er dort im Ruhrgebiet gefunden hatte. Und das war natürlich eine Riesenüberraschung und da ich gerade zufällig an anderer Stelle schon mit solch alten Insekten zu tun hatte, habe ich das dann auch begonnen, wissenschaftlich zu bearbeiten. Und das hat eben mein ganzes Leben in andere Bahnen geworfen. Ich konnte das dann nutzen für meine Habilitation. Und das wiederum war die Voraussetzung dafür, dass ich mich auch mal auf eine Hochschullehrerstelle bewerben konnte, die ich dann eben auch hier bekommen habe.
Und gehen Sie jetzt, wenn Sie durch den Wald und Hain gehen, Herr Professor Dr. Braukmann, immer mit Blick auf den Boden durch das Gelände?
Wir schauen in alle Richtungen. Wir versuchen eben bei unseren Spaziergängen, auch mit dem Hundespaziergang und so weiter, nicht nur Fauna und Flora des Bodens zu erfassen, sondern eben auch, wir schauen in die Luft, wir hören uns die Kohlgrabengesänge an und freuen uns einfach daran, was eben alles so um uns herum kreucht und fleucht und schwirrt und surrt.
Ja, man kann sagen, dass wir also auch einen starken biologischen Bezug eben einfach haben und uns für alles Mögliche interessieren. Und da macht es uns großen Spaß, bei Kongressreisen, die ja doch immer anstehen, auf andere Kontinente oder so, da schließen wir dann immer 2, 3, 4 Wochen, wenn wir können, an, um dann dort vor allen Dingen Flora und Fauna zu beäugen und dann natürlich auch nach den Fossilien zu schauen. Das sind also die schönsten Urlaube im Anschluss an unsere dienstlichen Kongressreisen, die wir hatten. Also es ist wunderbar, was wir da alles haben sehen können und Wir staunen immer, wie viele Leute an Dingen am Wegesrand vorbeigehen, ohne so richtig wahrzunehmen, was sie da eigentlich sehen. Es wird so viel übersehen dabei, was nicht verwunderlich ist. Also wenn man die Augen ordentlich aufmacht und ein bisschen Hintergrund hat und weiß, worauf man zu achten hat, sieht man viel mehr, als wenn man das nicht tut.
Ja, bieten Sie auch so Exkursionen an, wo man das Auge auf diese Dinge schärfen kann?
Inzwischen nicht mehr so, weil unser Studiengang umgestellt worden ist. Mhm. Aber früher hatten wir also, sag ich mal, im Sommer war jeder Sonnabend verplant und da sind wir dann also mit 20 Studenten oder so ins Gelände gegangen, natürlich vorrangig, um dann in Aufschlüssen nach Fossilien zu klopfen, sie zu suchen und sie zu interpretieren. Aber wir haben das nie unterlassen, denn am Wegesrand gleichzeitig auf die Besonderheiten der Harzer Botanik zum Beispiel hinzuweisen. Da gibt es also tolle Sachen, gerade im Harz, da gibt es sogenannte Endemiten, das sind Tiere oder Pflanzen, die nur an ganz bestimmten Stellen lokal vorkommen, aus historischen Gründen. Und da weist man dann auch gerne darauf hin und zeigt das. Oder ein Student, ich habe da ein riesiges Insekt auf der Schulter, hatten wir auch schon, konnte man den gerade noch abhalten, davon das totzuschlagen. Das war eine große Schlammfliege, also eine urtümliche Insektenordnung, die als Larven im Wasser lebt und die Erwachsenen fliegen dann als düstere, recht große Insekten dann herum.
Gibt es denn noch viele, so ich sage jetzt mal, urtümliche Insekten oder andere
fliegende
Tiere hier in unserer Region, die heute vielleicht kleiner sind, aber noch aus dem Stammbaum, aus ihrer Urzeit in den Genen mit drinstecken haben?
Sagen wir so, also wir sind ein bisschen konzentriert auf das Karbon, die Steinkohlenzeit. Und dort gab es große Tropenwälder und die bestanden aus völlig anderen Pflanzen, als wir das heute so kennen. Das waren auch Bäume, 20, 30, 40 Meter hoch, aber die Lieferanten dieser Bäume sind Sporenpflanzen gewesen. Sporenpflanzen heute, die kennen wir als Farne, als Schachtelhalme, als Bärlappe, als Moose. Alle vier Gruppen gibt es im Harz, Bärlappe erfreulicherweise auch, obwohl die recht selten inzwischen in Deutschland geworden sind. Und das, was heute so niedrig krautig am Boden herumwächst, wie bei Bärlapppflanzen, die fast alle bei uns auf der roten Liste stehen, die gab es in der Steinkohlenzeit im Karbon als Bäume. Natürlich völlig anders strukturiert oder so, 20, 30 Meter hohe Bärlappbäume, das hat was. Und in dem Zusammenhang stellen wir dann den Studenten vor, was heute davon übrig geblieben ist. Das ist sehr traurig, sag ich mal. Es sind kleine, krautige Restpflanzen, die man eben am Waldboden findet. Farne kennt jeder. Herr Braukmann beispielsweise ist ein großer Farnkenner, der das nie unterlässt, den Studenten dann die Unterschiede zwischen Eichenfarn und Buchenfarn und was es da so alles gibt, nahezubringen.
Engagieren Sie sich jetzt auch im Rahmen Ihrer Tätigkeit jetzt für den Naturschutz oder geben bestimmte Hinweise auf Arten, also wo Sie sagen, ja, da müsste man jetzt auch was tun?
Nee, da sind wir ja keine Spezialisten dafür. Nein, was wir sind, wir gehören dem Beirat an für das Projekt Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen. Das ist so ein Verbund, ein Geopark und wir gehören dem wissenschaftlichen Beirat an und insofern haben wir dann auch Kontakt, sag ich mal, eben zu Kollegen, die sich vorrangig dann also mehr mit der Flora und mit der Fauna beschäftigen und wir können da Hinweise drauf geben.
Wenn wir irgendetwas entdecken, was für die Stelle ungewöhnlich ist oder neu ist oder in Ausbreitung ist, dann geben wir das an die entsprechenden Kollegen weiter und die führen das dann in ihre Floren- oder Faunenlisten mit auf und bearbeiten das dann. Also so gesehen arbeiten wir da schon mit, aber eben eher randlich.
Ja, ja. Da sind wir schon wieder in einem ganz besonderen, ich sage es mal, Geopunkt angelangt, um den Harzbezug nicht zu verlieren. Das ist das Kellwassertal hier.
Das ist eine relativ wenig bekannte Angelegenheit mit dem Kellwasserkalkereignis oder der Kellwasserkrise. Entdeckt worden ist dieses Gestein, das etwa 375 Millionen Jahre alt ist, bereits von Friedrich Adolf Römer, dem damaligen Direktor der Bergakademie in Clausthal-Zellerfeld. Und er hat dieses Material zum ersten Mal in die Hände bekommen. Es ist ein ganz dünnmächtiger oder geringmächtiger schwarzer Kalkstein, der in zwei Bändern zum ersten Mal im Kellwassertal bei Altenau entdeckt worden ist, sehr fossilreich ist und er hat ihn 1850 dann in einer seiner Monographien über Harzfossilien als Goniatitenkalk bezeichnet, weil da eben ganz bestimmte Ammonoideen, ammonitenartige Tiere drin in großer Menge vorkommen. Und später, um 1900 herum, hat ein weiterer Landesgeologe dieses Vorkommen dann eben als Kellwasserkalk genauer bezeichnet. Das hat man dann aber Im Anschluss, vor allen Dingen bei den geologischen Kartierungen so in den 1920er, 30er Jahren und später immer weiter an anderen Fundorten entdeckt, ist ein Kalksteinvorkommen, das inzwischen weltweit bekannt ist. Und es markiert eines der 5 oder sogar 3 größten Aussterbeereignisse der Erdgeschichte überhaupt. Das ist wesentlich mehr, was dort an dieser Kellwasserkrise ausgestorben ist, an Tierarten und Pflanzenarten, als zum Beispiel an der so berühmten Kreide-Tertiärgrenze vor etwa 65 Millionen Jahren, als dann eben die Dinosaurier verschwunden sind. Dinosaurier sind zwar sehr viel spektakulärer, aber hier ist viel mehr geschehen an Aussterben. Und dass man dieses dann eben weltweit, genauso in Australien wie in Nordamerika oder Sibirien, als Kellwasserkalkereignis oder Kellwasserkalk-Event bezeichnet, das ist eben die Besonderheit, die hier die Erforschungsgeschichte, die sehr alt zurückliegende Erforschungsgeschichte des Harzes mit sich gebracht hat.
Meinem Buch Harzgeschichte 1 ist das auch kurz angesprochen, könnte natürlich nicht in die Details gehen, dafür ist das auch nicht, sage ich mal, gedacht gewesen. Interessant wäre natürlich auch für die Hörer wahrscheinlich, ob es neue Erkenntnisse schon in irgendeiner Art gibt, welchen Ursprung dieses Event hat.
Da gibt es, wie immer in solchen Fällen, unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten und Wünsche. Am meisten und am liebsten mögen Menschen das natürlich, wenn es dann so richtig spektakulär mit einem Kavum-Ereignis ist, also der berühmte Kometen- oder Meteoriteneinschlag, was auch immer. Aber es ist sehr wahrscheinlich, und da sind sich eigentlich die Bearbeiter dieser Krise mehr oder weniger einig, dass es ein Zusammentreffen von sehr vielen unterschiedlichen Ereignissen ist. Da spielen zum Beispiel die plattentektonischen Dinge eine Rolle. Zu der Zeit sah die Verteilung der Kontinente auf der Erde völlig anders aus als heute. Und wenn jetzt zum Beispiel mal zwei Kontinentalplatten miteinander kollidieren oder eben aufreißen und auseinanderdriften, dann bewirkt das einen völligen Wandel zum Beispiel auch der Meeresströmungsrichtungen, und die beeinflussen wiederum dann eben die klimatischen Erscheinungen, und es kann dann eben zu Vereisungen kommen. Vereisungen binden Wasser an den Polen in Form von Eis, dann sinkt der Meeresspiegel, und wenn der Meeresspiegel sinkt, dann können die Korallenriffe zum Beispiel, die an den Kontinentalrändern in den Tropen da zu der damaligen Zeit gelebt haben, nicht mehr weiter existieren und sterben ab. Und dieses ist eben eins der wichtigsten Kriterien für dieses Kellwasserereignis, dass zu der Zeit weltweit eben die Korallenriffe mit ihrem altpaläozoischen Inhalt, also altpaläozoischen typischen Korallen, ausgestorben sind. Und das ist eben an diesem Kellwasserereignis genau zu datieren.
Ja, so Harz- und Korallenriffe, das scheint nicht so recht zusammenzupassen.
Passt aber
sehr gut, weil die Gesteine, aus denen sich der Harz zum großen Teil zusammensetzt, stammen alle aus dem Devon und Karbon. Und zu dieser Zeit war der Harz kein Mittelgebirge, was aus dem Wasser ragte, sondern dort war also ein Meeresbereich. Da, wo heute der Harz sitzt, war damals also ein großes Meer, und zwar in Nähe des Äquators gelegen, sodass das nächste Korallenriff, das frage ich immer gerne die Studenten, wo würden sie das vermuten? Und viele kommen auf das Rote Meer natürlich, aber das nächste Korallenriff, also von unserem Ort Clausthal aus, ist der Iberg bei Bad Grund. Da sind die Felswerke zugange und die bauen ab ein riesen Fleckenatoll aus dem Devon, aus dem Oberdevon. Und dieses Atoll ist aufgebaut worden von Myriaden kleiner Korallenpolypen, die auch schon im Devon brav da ihre Kalkskelette gebildet haben. Und was die Felszwerge da heute abbauen, das sind die Kalkskelette dieser Korallen, die einen sehr reinen, für uns gut verwendbaren Kalk liefern.
Wir wollen da auch nicht gerade den Ostharz verschmähen. Auch hier im Ostharz gibt es solche Korallenriffe, die etwa gleich alt mit dem Iberger Riff sind, nämlich bei Büchenberg und Elbingerode.
Ja, man kann sich das immer gar nicht so vorstellen, und es ist ja heute auch so, die Erde lebt, die bewegt sich. Ja.
Ja.
Es entstehen, wie Sie gesagt haben, neue Ab- und Einbrüche in den Meeren. Und ja, aber die Menschen oder wir Menschen denken ja meistens immer nur in einer oder zwei höchstens.
Ja, wir sind so ein bisschen
Generationen so zurück, was man sieht, was man kennt, was man greifen kann. Und schwer dann zu fassen, wenn jetzt von der Erderwärmung um 2 Grad irgendwas in der Zeitung steht, ja, was da nun wirklich passiert. Und es passiert ja vielleicht nicht nun in 5 Jahren, sondern richtig große Auswirkungen dauern vielleicht.
Das sind die weiteren Zeiträume. Darüber erinnere ich immer ganz gerne. Ja, das wird immer vergessen, wie gesagt, in dem, was heutzutage publiziert wird. Wie du schon gesagt hast, Erderwärmung und Klimaveränderung, die hatten wir zu allen Zeiten. Und die Ursachen dafür größtenteils vermuten wir nur oder haben Theorien. Wirklich wissen tun wir es in seltensten Fällen. Wir tun zwar immer so als Menschen, als wenn wir alles im Griff hätten, aber das haben wir weiß Gott nicht. Auch uns kann es heute irgendwann wieder treffen, dass derartige plattentektonische Verschiebungen zustande kommen oder ich sage mal, ein gewaltiger Vulkanausbruch würde schon ausreichen, der für Jahre oder Jahrzehnte die Erde verdunkeln würde, um dafür zu sorgen, dass es wieder zu einem großen Aussterben kommen würde und zu grundlegenden Klimaveränderungen. Also nicht nur wir sind an allem schuld, sicherlich sind wir auch hier und da beteiligt.
Wir können das vor allen Dingen in den letzten etwa 10, 11, 12.000 Jahren für Nordeuropa, Mitteleuropa und damit natürlich auch für die Harzregion sehr gut nachweisen. Vor allen Dingen durch die Untersuchung von Pollenkörnern in den Torfmooren, die wir hier um den Brocken herum haben, kann man deutlich zeigen, dass innerhalb dieser Zeit zunächst einmal ein sehr deutlicher Temperaturanstieg erfolgt ist mit dem Wegschmelzen des Eises. Die Eiskappe ist immer weiter nach Norden weggeschmolzen. Die hat hier das Harzgebiet ja auch mit umflossen und zum Teil mit bedeckt, den Brocken wohl nicht. Und seither gab es immer wieder sehr auffällige Klimaschwankungen, die nicht so drastisch waren, dass es wieder zu richtig umfangreichen Vereisungen kam, wohl aber zu einer Änderung der Vegetation, in dem also Baumarten sich angesiedelt haben und ausgebreitet haben, die mehr Wärme anzeigen und dann wiederum wieder zurückgegangen sind, weil es wieder etwas sich abgekühlt hat, um 1-2 Grad vielleicht. Und ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt dabei ist eben auch die Veränderung der Luftfeuchtigkeit, die in diesem Zeitraum auch mehrfach stattgefunden hat. Wir können also immer wieder zwischen Zeiten unterscheiden, die wärmere Baumarten oder wärmeliebendere Baumarten hier zeigen und wiederum andere Zeiten dazwischen, die es dann wieder etwas kälter anzeigen.
Und zwar für uns unangenehm kälter. Das wissen wir doch auch aus unserer eigenen Historie, dass so im Mittelalter also ganz finstere Winter es hier gegeben hat. Die
sogenannte kleine Eiszeit.
Genau, die kleine Eiszeit, wo es also für die Leute damals also ziemlich schwierig war. Sogar der Rhein war mal zugefroren, wie wir wissen, was heute überhaupt nicht mehr vorkommt, so in der Form. Also es gibt kleinere Amplituden von Klimaschwankungen gab es also auch in den letzten Tausenden von Jahren. Und woran das im Einzelnen liegt, dass es dauernd oszilliert, das weiß man immer noch nicht ganz genau.
Mag zum Teil auch astronomische Gründe haben.
Kann auch, ja.
Ich denke mal, es werden viele Aspekte zusammenspielen, viele, ja. Immer. Ne? Und darum sehe ich es auch als falsch, immer nur in eine Richtung zu zeigen.
So ist es, ja.
Ne? Sicherlich, wie ich schon gesagt habe, haben wir auch unseren Anteil daran.
Ja.
Aber es spielen da so viele Faktoren zusammen, die wir auch nicht beeinflussen können. Geschweige denn, dass wir sie vollständig verstehen. Aber nun kommen wir dann mal zu Lebewesen, die wir uns etwas besser vorstellen können.
Ja, und an wen hast du da gedacht?
Das sind insbesondere die Saurier. Da haben wir ja einige schöne Funde auch in der Harzregion, insbesondere im Nordharz hier, die ins Ende des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Sicherlich hat man ja auch immer vorher schon was gefunden. Können wir ja vorher nochmal kurz drüber reden, über die Anekdote von Quedlinburg, von den Seeweckenbergen, wo man angeblich auch bei in einem Kalkbruch ein Einhorn gefunden hat.
Was sich dann aber als Zweihorn später herausgestellt hat.
Das war also im 17. Jahrhundert.
Ja, genau.
Genau. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil Otto von Guericke, der durchaus ein bekannter Wissenschaftler ist, zum ersten Mal den Versuch unternommen hat, ein fossiles Wirbeltier zusammenzubauen. Und das hat er aller Wahrscheinlichkeit gemacht mit einer Fundstelle, in denen also lauter pleistozäne Wirbeltierknochen zum Vorschein kamen, also so eiszeitliche Wirbeltierknochen, zusammengefunden wurden, und zwar aber isolierte Knochen. Und die hat er also gefunden und versucht dann also ohne Kenntnis, aber mit viel gutem Willen zusammenzusetzen. Und dann gab das so ein seltsames Geschöpf, dem er vorne so ein Horn draufgepappt hat. Worauf dieses beruht, weiß man nicht. Die alten Zeichnungen, die man da hat von 1714 und 1749, zeigen also ein völlig gerades Horn, bei dem man also automatisch so an Narwal-Stoßzähne und so etwas denkt. Also Mammut-Stoßzähne kommen nicht so in Frage, weil die ja stark gekrümmt eigentlich gewesen sind. Der Schädel, der da oben drauf sitzt, mag es ein Pferd gewesen sein, dann eine abfallende Wirbelsäule mit ein paar komischen Rippen dran. Und dann rollte das Tier so auf seinen Schwanzwirbeln durch die Gegend und hat nur zwei Beine gehabt. Das hat also der Otto von Guericke so rekonstruiert. Wenn man die Zeichnung sich anguckt, dann versteht man, dass so etwas nicht gelebt haben konnte und ausgestorben sein musste. Also das war wirklich ein niedlicher Versuch irgendwie, aber ohne anatomische Kenntnisse
halt. Dann war ja auch kein Mediziner.
Nein.
Vielleicht hat er ja gedacht, das Einhorn ist aufgrund dessen ausgestorben.
Ja, es ist natürlich Ausdruck dafür, dass man um diese Zeit, 1600, 1700, eben wirklich noch keine richtigen Vorstellungen von Fossilien hatte und die Wesen eben nicht verstanden hat. Das kommt dadurch sehr deutlich zum Ausdruck. Und da schließt sich jetzt sozusagen auch ein wenig der Kreis, wenn wir daran erinnern, dass die Aussage, Paläontologie hat eigentlich ihren wirklichen Kern erst erreicht und konnte dadurch erst richtig sich entfalten, durch das Erscheinen der Arbeit von Charles Darwin über den Ursprung der Arten. Erst da ist dann wirklich das Verständnis so ausgebreitet worden, dass man die Fossilien wirklich verstehen konnte.
Ja, und dieses Guericke-Einhorn, das sieht ausgesprochen nett aus und ist schließlich historisch, sodass man es gerne nachgebaut hat. Und es gibt verschiedene Institutionen, wo das Einhorn also die Eingänge ziert, zum Beispiel an der Einhornhöhle am Südharz. Dort ist eine Karstregion mit viel Gips und Löchern und Karstspalten und Höhlen. Und dort ist also auch die Einhornhöhle, die betrieben wird. Die kann besucht werden, jeder kann dahin und wird auch schön geführt. Die ist also gut aufgeschlossen und in Betrieb. Und den Eingang der Höhle ziert ein solcher Nachbau aus Holz von dem Guericke-Einhorn. Wir kennen dann ein bisschen weiter weg eben halt das Osnabrücker Naturkundemuseum, wo so ein Einhorn sich befindet. Und in Magdeburg selber im dortigen Landesmuseum, dort ist auch so ein schönes Modell zu betrachten. Und man hat dieses Modellchen dann auch verwendet, um es als Preis zu vergeben an einen Zeichner oder Maler. Es gibt dort den Wettbewerb für Tiermaler und da kann man dann das Guericke Einhorn dort als ersten Preis als Statue gewinnen. Also, ja, aber um auf die Dinosaurier dann zurückzukommen, also das ist nicht aus Dinosaurierknochen zusammengesetzt, sondern aus Säugetieren.
Das sind
eiszeitliche Säugetiere.
Und auch nicht aus dem Einhorn.
Nein.
Aus dem Narwal, wahrscheinlich Narwal, Zahn.
Der kommt bestimmt nicht von dort.
Nee, der kommt sicherlich nicht von dort. Man weiß also nicht genau, was für Knochen drin sind. Die Zeichnungen, die darüber existieren, die sind zu schlecht, um sie wirklich richtig interpretieren zu können. Ob das ein Pferdeschädel oder ein sonst was Schädel war, ist also schwer zu erkennen. Nee, aber um auf die Dinosaurier zurückzukommen, es gibt am Nordrand des Harzes einen sehr großen Steinbruch bei Oker. Der ist auch in Betrieb und dort sind die berühmten Dinosaurierfunde wirklich nun aus dem Oberjura getätigt worden. Es kann dort bisher noch keiner, sag ich mal, aus der Öffentlichkeit da sich umschauen, denn wie gesagt, der Steinbruch ist in Betrieb, dort ist
lebensgefährlich.
Der ist lebensgefährlich, der Zugang ist also nicht für alle gestattet. Aber einige Institutionen haben also die Erlaubnis bekommen, allen voran der Dinosaurierpark Münchehagen mit seinem Personal und auch von Hannover aus und von
Landesmuseum
aus, eine liebe Kollegin von uns.
Vom Landesmuseum in Braunschweig.
In Braunschweig sind dann die Kollegen daran, dort also eine wissenschaftliche Ausgrabung vorzunehmen. Und dort ist der berühmte Europasaurus Holgeri gefunden worden mit wissenschaftlichem Namen. Das ist ein Sauropode, also das sind diese Dinosaurier mit den langen Hälsen und den langen Schwänzen, die tonnenschwer werden konnten und die größten in Südamerika bis 40 Meter Länge erreichen konnten, also länger als ein Blauwal. Der Europasaurus ist allerdings ein kleines Kerlchen, von dem die Bearbeiter angenommen haben, das sei ein verzwergter Dinosaurier. Und wenn Sie das sehen wollen, vor dem Naturkundemuseum in Braunschweig kann man da so ein Modell davon betrachten. Natürlich im Dinosaurierpark Münchehagen, selbstverständlich auch. Der ist von dort beschrieben worden. Da sind recht gute Funde getätigt worden. Also der Kopf ist bekannt mit Bezahnung und auch Teile vom Restskelett sind also so gut erhalten, dass man das ganze Tier hat wieder rekonstruieren können. Das Ganze, wie gesagt, stammt aus dem Oberjura, wo zu der Zeit also wahrscheinlich ja so ein Flachwasserbereich eines tropischen oder subtropischen Meeres sich befunden hat. Und die Fossilien sind entsprechend. Man hat also viele marine Fossilien aus dem Meer in Form von Seeigeln, von Muscheln, Nautiliden. Viele Muscheln und unter den Tintenfischverwandten genau die Nautiliden. Und eine Menge natürlich Fische aus dem Oberjura und als besonderes Highlight dann eben Funde von Landwirbeltieren, die wahrscheinlich da eingeschwemmt worden sind. Sie sind also in marinen Sedimenten da landfern eingebettet worden. Die sind wahrscheinlich als Leiche rausgeschwemmt worden und dann da eingebettet worden. Und also nicht nur inzwischen Dinosaurier. Das war natürlich das, was dann also auch in höherrangigen Zeitschriften publiziert werden konnte.
Ja, weil es ja bekannt ist.
Weshalb es bekannt geworden ist. Aber man hat also beispielsweise auch eine Menge Krokodile da gefunden. Mhm. 4 verschiedene Arten. Das ist also ganz beachtlich. Und die Krokodile im Oberjura waren auch erheblich, sag ich mal, ökologisch vielfältiger als die heutigen, von denen es also gerade mal um die 20 Arten noch gibt. Das ist ein trauriger Restbestand einer ehemaligen riesigen Krokodilfülle. Die Okerkrokodile beispielsweise, da ist ein Fund getätigt worden von einem ganz kleinen Winzling, der zu einem Landkrokodil gehört hat. Also es gab auch Krokodile, die rein auf dem Land herumliefen, also auch entsprechend längere Beinchen dafür hatten und geeignet gewesen sind, als Landtiere zu leben. Dann gibt es ein Krokodil mit einer langen Pinzettenschnauze, wie der heutige Gavial aus dem Ganges, der wahrscheinlich ein Fischfresser gewesen ist und kaum noch an Land gegangen ist. Die Beinchen sind also recht schwächlich ausgebildet. Dann ein großer Kerl, der so an die Salzwasserkrokodile von heute erinnert, Goniopholis. Nicht ganz so groß wie die...
Machimosaurus.
Bitte?
Auch Machimosaurus.
Machimosaurus gehört auch dazu, aber Goniopholis, der hat also eher so eine breite Schnauze gehabt, wie eben da das Salzwasserkrokodil in Nordostaustralien und dem ostasiatischen Raum. Und Machimosaurus, ein schon stark ans Wasserleben angepasstes Krokodil, der also ganz stark verkleinerte Beine hatte und ebenfalls eine stark verlängerte dünne Schnauze und sehr gut schwimmen konnte. Er hatte also einen Schwanz, der also wie so, so als Frickschwanz geeignet war. Das Tier hat sich sehr steif gehalten, der konnte nicht so seitlich schlängeln. Wenn Sie ein Krokodil heute anschauen, was schwimmt, das hat bewegt sich mit seitlichen Schlängeln und der Schwanz ist der Hauptantrieb. Und bei diesem Machimosaurus, der hat sich starr gehalten und nur mit dem Hinterende des Schwanzes, das war am weitesten beweglich und hat dann also Torpedoschwimmweise praktisch gehabt. Also es war ein stärker ans marine Leben angepasstes Tier.
Es gab dann auch noch andere Besonderheiten. Zum Beispiel kennt man jetzt von dort auch Flugsaurierreste. Vögel noch nicht, die sind noch nicht entdeckt worden. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn man bei den Aufsammlungen der Einst dann auch irgendwann mal Vogelreste finden wird.
Rein theoretisch wäre das zu erwarten, aber noch ist es nicht so weit.
Unwesentlich älter als
also Vogel. Können wir resümieren, wenn nicht dieses Saurier-Aussterbeereignis gewesen wäre, dann würden wir uns heute wahrscheinlich nicht mit einer Wildschweinplage hier, sondern hätten wir hier Krokodile, Okerkrokodile und Saurier.
Ja, und das gibt es dann als Weihnachtsessen. Ja,
also ob das nun besser gewesen wäre...
Uns ja nicht anders kennen.
Aber es ist vielleicht nicht ganz uninteressant, dass es hier im Harzvorland durchaus noch ältere Saurierfunde gibt, nämlich bei Halberstadt die Plateosaurier. Und die stammen aus einer Zeit, die nun schon deutlich älter ist als der Oberjura, nämlich aus der Obertrias. Und es ist gleichzeitig auch der Zeitpunkt und der Fundort, aus dem man mit die allerältesten Säugetierreste kennt. Säugetiere haben nämlich nicht erst die Saurier abgelöst, sondern sie sind gleichzeitig mit ihnen entstanden. Es gibt mehrere Entstehungszentren, die man kennt, die etwa alle gleichaltrig sind, zum Beispiel eben in Nordwestargentinien. Das ist etwa gleichaltrig mit den Plateosaurierfunden hier bei Halberstadt. Und auch dort gibt es eben sehr alte Säugetierzähnchen, die man gefunden hat. Und eben hier im Harzvorland. Alles andere ist dann etwas jünger, was Dinosaurierfunde und Säugetierreste betrifft.
Die Plateosaurier, die gehören auch zu den Sauropoden, also den langhälsigen, langschwänzigen, wobei die noch sehr urtümlich waren. Die konnten sowohl vierfüßig durch die Gegend laufen, wie wahrscheinlich auch zweibeinig. Die waren da noch nicht so entschieden, Vierbeiner oder Zweibeiner. Ja. Das ging also beides. Sie waren noch nicht so riesig wie die folgenden des Jura dann, sondern... nur so 3-4 Meter lang. Das ist nicht so viel für einen richtigen Dinosaurier.
Da gibt es übrigens ein sehr schönes Skelett, was wir im Museum Hainianum in Halberstadt betrachten können, von einem solchen Halberstädter Dino.
Das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, dieses Museum hast du, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Ja. Aber ist ja nochmal so ein Tipp für Weihnachten, ja. Damit man nicht den Gänsebraten nebenbei noch verdauen kann und nochmal einen Museumsbesuch mit ins Auge fassen.
Ein glücklicher Umstand. Angeblich wurden ja 50, 60 fast komplette Skelette dort in Halberstadt damals gefunden. Wo die abgeblieben sind, weiß kein Mensch.
Ein Teil ist auch im Berlin im Museum.
Ja, ein Teil ist in Berlin. Das ist eine Grabungskampagne gewesen, die von Berlin auch ausgegangen ist.
Aber die Masse ist vollständig verschwunden, wie vieles. Weil ja auch zu dieser Zeit das Interesse noch nicht so vorherrscht hat. Man hat halt, als man die Ende des 19. Jahrhunderts in Halberstadt gefunden hat und ausgegraben hat, aufgrund einer Initiative eines Apothekers dort, dann nach Greifswald verbracht. Die waren damals dort in Deutschland mitführend auf diesem Gebiet. Und von da verliert sich denn größtenteils die Spur der Masse der Skelette. Vielleicht liegen sie ja auch noch irgendwo in den Archiven. Ich brauche nur das Hallenser Archiv zu nehmen, wie viele Millionen Funde die da haben. Und ich war schon selber öfters dort, die teilweise selber nicht wissen, was in vielen Kisten drin liegt.
Es ist auch gerade vor wenigen Jahren im Magazin in der Uni Göttingen das Urmaterial vom Mammut und vom Wollnashorn wiederentdeckt worden. Es hat da geschlummert. Das war die ganze Zeit da. Aber es hat sich keiner drum gekümmert in der Zwischenzeit.
Man liest es ja immer wieder, man kann sich zwar nicht vorstellen.
Es ist so.
Aber so viele Museumsmitarbeiter sind es auch nicht.
Es können nicht alle Paläontologen alles bearbeiten. Ja. Es gibt immer Spezialisierungen, wie wir das ja eben auch schon angesprochen haben. Und es bedarf dann eben besonderer kustodischer Interessen. Ein solcher Freund und Kollege von uns ist es eben, der sich gerade in diese Dinge besonders interessiert hat oder für diese Dinge besonders interessiert hat und dann eben wirklich richtig konkret nachgesucht hat. Und dann findet man sowas auch wieder.
Ja. Wenn man durch so ein großes Naturkundemuseum läuft, wie das in Berlin beispielsweise, dann sieht man die schöne Ausstellung, die die Leute dort aufgebaut haben. Was man nicht sieht, ist der große Fundus. Und das eigentliche Material, das wird also hinter den Kulissen oft für das Publikum in riesigen Magazinen aufbewahrt, also wirklich riesig. Da sind also Tonnen von Knochenmaterial, von Schnapsgläsern und ich weiß nicht, was sich alles dort befindet und wird dort von Kustoden verwaltet und bewahrt. Und im Moment ist der Kustodenberuf also nicht mehr im Licht der Öffentlichkeit, sag ich mal. Es gibt viele Stellen, die wir kennen, die gestrichen worden sind. Wenn eine solche Sammlung nicht kontinuierlich durch weiter betreut wird, dann wird sie wertlos. Und es müssen Leute da sein, die wissen, wo was in welcher Kiste sich befindet. Und wenn man das für wertlos erachtet, wir haben es ja, wir brauchen es nicht mehr, dann muss doch auch keiner mehr das kustodisch verwalten, dann kann man das sehr schnell erreichen, dass eine Sammlung wertlos wird. Es ist auch schwer, alles zu bearbeiten. Wir wissen das zum Beispiel von Berlin. Da sind riesige Kisten noch aus Grabungen in Ostafrika im Tendaguru-Gebirge. Das war eine berühmte Ausgrabung um 1910 etwa. Und dort ist das Material also tonnenweise geborgen worden. Und das Prunkstück des Museums, der große Brachiosaurus, der als eines der wenigen Skelette der Welt noch im Original dort aufgebaut ist, der stammt aus dieser Grabung. Aber er hat noch viele Knochenkollegen, die unausgepackt im Gips original noch aus dieser Zeit da in den Kisten herumliegen und darauf warten, dass irgendjemand sie vielleicht mal auspackt und untersucht.
Könnte vielleicht noch mehr erzählen als der Ausgestellte. Kann ja sein. Bloß, weil der nicht so attraktiv ist.
Wir sind nicht mal darauf angewiesen, im Gelände immer ständig und ständig was Neues zu finden. Unsere Museen quellen über von Material, was noch nicht ausreichend bearbeitet ist. Ist auch schon vorgekommen, dass man viele tolle, du hast es erwähnt, Funde im Magazin gemacht hat. Ohne, dass man ins Gelände geht.
Das Magazin ist das bessere Museum.
Ja. Na, es ist so der Fundus für den Wissenschaftler, um da wirklich immer noch was Neues zu entdecken, weil das nicht alles bearbeitet werden konnte.
Ich sag mal, vor dieser Zeit, bevor überhaupt die Paläontologie als Wissenschaft aufgekommen ist, ist ja sicherlich auch derartiges Material gefunden worden, was einfach nicht beachtet wurde.
Oder in Raritätenkabinette gekommen ist. Auch solche Dinge kann man immer wieder mit Erstaunen sich anschauen, wie zum Beispiel die Ausstellungen in den frankischen Stiftungen in Halle. Das sind eben ausgesprochen interessante und tolle Funde noch in diesem Raritätenkabinett enthalten. Es ist faszinierend, solche Vitrinenschränke schon zu betrachten, die so eben aus der Zeit des 17., 18. Jahrhunderts stammen.
Ja, es sind so die Keimzellen für die wirklichen Naturkundemuseen später. Und wir haben aber Spaß dran, solche historischen Kabinette noch in der Form zu betrachten, wie sie damals gesammelt worden sind. Das ist ganz selten, dass es noch sowas gibt, was man angucken kann. Und man hat die aus ästhetischen Gründen gesammelt oder weil es so spannend aussah und hat die dann aber formschön irgendwie arrangiert, ohne dass wissenschaftliche Aspekte im Vordergrund standen, sondern einfach aus ästhetischen und künstlerischen Gesichtspunkten hat man das gesammelt und zusammengestellt. Das ist also häufig ein ganz lustiges Sammelsurium unterschiedlichster Dinge. Das macht Spaß, das einfach zu betrachten und da durchzugehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich habe aber jetzt einen Blick auf unsere Uhr genommen, die hier unaufhaltsam tickt und schon bald auf die volle Stunde zugeht. Und da müssen wir uns jetzt leider hier verabschieden. Ja, was möchten Sie denn unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben?
Ich würde einfach sagen, jetzt der Frost zieht ein und der Winter kommt. Und das heißt, also man muss nicht immer nur draußen herumlaufen, sondern kann vielleicht mal verstärkt in Naturkundemuseen, die es noch Gott sei Dank reichhaltig gibt in unserem Raume, einfach mal gucken, was die da so alles haben in der Ausstellung und sich das anschauen. Oft ist ein guter Betrieb da drin, also mit Betreuung, und da werden Angebote zu Vorträgen gemacht und so weiter. Schauen Sie sich einfach mal in diesen Institutionen um und staunen Sie über das, was unsere Gegend und Landschaft so zu bieten hat, auch an Fossilien.
Wobei ich diesen Bereich auch immer gerne wieder touristisch anspreche, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie viele Paläontologen nun ausgebildet werden und ob die alle Jobs haben. All diese Dinge sind auch für den Fremdenverkehr, für den Tourismus äußerst interessant. Wenn hier also entsprechende Wanderungen regelmäßig durchgeführt werden würden, die wären mit Sicherheit immer ausgebucht. Es fängt ja schon an bei Leuten, die sich nur mit Kräutern auskennen oder mit Pilzen und entsprechende Wanderungen vornehmen. Das Publikum ist immer da. Das wäre eine Riesenchance, eine Riesenmöglichkeit, auch interessierte Leute mit daran zu beteiligen.
Das ist ja auch eine der wichtigsten Aufgaben, die sich der Geopark Harz, Braunschweigerland, Ostfalen gesetzt hat. Und da arbeiten wir eben auch dran, dass diese Kenntnis sich ausbreitet, dass sie unters Volk gebracht werden und damit das Verständnis auch für diese geologischen, paläontologischen Vorgänge mit gefördert wird. Es werden dabei dieser Gelegenheit eben sogar auch ganz bestimmte Klopfplätze ausgewiesen, an denen man dann eben auch mit den Kindern zum Beispiel Fossilien sammeln kann. Das ist gerade im Harzvorland und im Harz also doch durchaus jetzt im guten Entstehen.
Ich denke mal, wir werden es vielleicht nochmal treffen, weil wir ja bei weitem nicht so weit gekommen sind, wie wir eigentlich wollten.
Naja, dafür ist es ja ein Gespräch und da kann man schon mal sich in ein anderes Thema ein bisschen verlieren.
Genau, und ich denke mal, irgendwann, wenn Interesse besteht, dass man vielleicht nochmal über die Zeit mit Beginn der Eiszeit redet und wie der Harz als solches in unserer heutigen Form entstanden ist, könnte man vielleicht später nochmal machen. Denn sicherlich wäre das eine eigene Sendung nochmal.
Ja, wir bedanken uns für das Gespräch. Ja,
danken uns ganz herzlich.
Frau Dr. Gröning und Herr Professor Dr. Braukmann, schön, dass Sie hier waren. Und liebe Hörer, Fragen und Anregungen können Sie wie immer stets hier bei Radio HBW loswerden unter 03473 84 020, oder Sie schicken einfach eine E-Mail unter radio-hbw.de. Ja, und ich wünsche Ihnen schon mal eine schöne, angenehme Adventszeit. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.